Tag, die ganze Woche, den ganzen Monat, das ganze Jahr, alles, was so da hinten liegt. Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt und schaue nach vorne, und zwar auf Christus, unseren Herrn Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Sander Sundersink hat dieses Lied geschrieben und er hat einfach seine Entscheidung getroffen. Okay, ja. Hat sich entschieden, Jesus zu folgen, niemals zurück, dieser indische Christ. Und ich bin eigentlich begeistert von diesem Lied. Ich mag, das Kreuz steht vor mir, die Welt liegt hinter mir. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus, niemals zurück. Peter? Niemals, nie, nimmer mehr, nie zurück. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns beim Wort nimmst. Und wir möchten vorwärts gehen in Jesu Namen, auch heute Morgen. Vorwärts im Glauben, vorwärts mit Jesus, vorwärts im Heiligen Geist. Halleluja. Herr, du bist der Bahnbrecher für uns gewesen. Und auch heute Morgen, du weißt, was wir brauchen. Segne diese Stunde. Halleluja. Peter, was haben wir noch? Und wir geben dem Herrn einen Applaus. Wir preisen den Herrn. Wir beten den Herrn an, der alles kann, der alles schafft, der alles ist. Halleluja. Gar nichts ist deinem Gott unmöglich. Er kann alles. Trau ihm was zu heute Morgen. Trau ihm zu, dass er dir hilft, dass er dich aus der Sackgasse rausführt. Trau ihm zu, dass er ein Wunder an deinem Leben vollbringt heute Morgen. Du brauchst ein Wunder, sonst wärst du nicht hier. Du brauchst ein Zeichen von Gott, sonst wärst du nicht hier. Erwarte von Gott das Unmögliche. Das Mögliche kannst du schaffen. Das Mögliche können die Menschen machen. Aber das Unmögliche ist Sache Gottes. Halleluja. Christa, du hättest ein Gedicht, habe ich gehört. Ja, aber wir hören jetzt mal von der Christa. Nichts ist unserem Gott unmöglich. Sollte er etwas schaffen, was er selbst nicht lösen könnte. Er legt eine Last auf und er hilft uns zu tragen. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein.
Es kommt die Stunde, wo Gott uns zerbricht, wo alles muss weichen, wo das Böse erlischt. Gott lässt noch heute große Wunder geschehen. Betrübt brauchst du nimmer deine Straße zu gehen. Wir müssen kämpfen um die himmlische Krone, denn ohne Trübsal bist du nicht Gottes Sohn. Er hat dich bewahret seit der Jugendzeit, er wird dich behüten bis in Ewigkeit. Kein Schaf geht verloren auf dieser Welt, weil Gott über allem seine Hände hält.
Amen. Und er hält auch über dich und mich seine treue Hand. Wir singen weiter. Wir bleiben weiter in der Anbetung, in der Gewissheit, Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat alles in seiner Hand. Wir stehen auf. Sondern dein Wort ist immer noch bei uns und bleibt bei uns bis zum Schluss, zum Ende unserer Existenz. Ich bete dich an. Wir sagen zusammen Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Darf ich Gabe bitten mit dem Gedicht? Du hast ein Gedicht einstudiert und eingeübt und gemacht und entwickelt. So, wir wollen das hören. Gott möge dich segnen.
Also, ich bin mal 40 Jahre durch die Wüste gegangen und habe mir meine Familie gewünscht, jetzt habe ich eine. So viele Brüder und so viele Schwestern, kann man sich ja nicht vorstellen. Ich konnte nie was mit meinem Geburtstag anfangen, das war für mich immer nur, naja, bis wir ein Jahr älter geworden. Und daraufhin ist mir jetzt, seitdem ich hier in dieser Gemeinde bin, neulich nachts was eingefallen. Du hast an jedem Tag Geburtstag. 24 Stunden sind ein göttliches Geschenk. Danke, Jesus, für diese 24 Stunden. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was Jesus dir gebracht? Geburtstag. 24 Stunden schenkt er dir jeden Tag. Ja, ja, weil nur Jesus so etwas vermag. Du denkst an gestern und an morgen. Dabei sollst du dich doch nicht sorgen. Das ist schrecklich ungesund und bringt dir doch nichts Neues kund. Du bist so reich beschenkt, weil Jesus immer an dich denkt. Schau nur nach vorn und nie zurück. Diese 24 Stunden sind ein Geschenk, dein Glück. Und kommen auch mal Wolken auf, die gehen dann auch wieder. Drum nimm deinen Schirm und spann ihn auf und singe frohe Lieder. Denn diese 24 Stunden kommen niemals wieder. Geburtstag feiern jeden Tag. Mit riesigem Vertrauen, Der Herr ist treu, auf ihn da kannst du bauen. Auf ihn da kannst du bauen. Jeder Tag ist ein Geschenk, da Jesus deine Schritte lenkt. Das Danken sollst du nicht vergessen für diese 24 Stunden. In Liebe und in Freundlichkeit ist Jesus stets mit dir verbunden. Danke, Jesus, für diese 24 Stunden.
Amen. Jeder Tag ist ein Geschenk des Himmels. Halleluja. 24 Stunden. An dieser Stelle möchte ich auch danken, dass ihr am Dienstag so lieb wart, den 27. Mai, habt eine schöne Party veranstaltet und ich habe so viele Blumen. Also ich bin fast in einem Blumengarten gelandet. Also vielen Dank für die Liebe, alles was wir auch in diesen 24 Stunden erlebt haben. 24 Stunden. Das passt auch eigentlich das Gedicht zum Thema heute, denn das Timing, Gottes Timing, das ist unser Thema. Praise God. Ich will noch von den Teen Challenge Leuten wissen, weil wie ging es mit eurer Eröffnung von der Dings? Vielleicht kannst du ins Telegrammstil, einer von euch beiden im Telegrammstil, was kurz erzählen, was ihr da macht, so ganz kurz in Kreuzberg dort und was dort passiert.
Ja, wir haben am Kolbusser Tor in der Drogenszene ein Café eröffnet für die Drogenabhängigen, wo sie kommen können, wo sie ja, das Wort Gottes hören, wo, ja, wo sie einfach die frohe Botschaft verkünden. Die tun wir da. Wir erleben wirklich Wunder, wie Leute wirklich frei werden und es ist eine spannende Zeit jetzt zur Zeit am Café, am Kolbusser Tor. Ja, und wir machen das da, ja, weil Gott uns dafür berufen hat und würde mich mal freuen, wenn wir hier uns mal, ja, einfach gleich nach dem Gottesdienst mal unterhalten können, der eine oder andere, wenn er mal Fragen hat und ja, ist wunderbar, was am Kolbusser Tor passiert.
Wir beten für euch. Kolbusser Tor, und der liebe Gott weiß, Café am Kolbusser Tor. Okay, Dankeschön. So, und wir fahren fort. Peter, wo man gut marschieren kann, hüpfen und danken und jubeln und so weiter. Wir bringen das Opfer zur Ehre des Herrn. Und Gott möge alle Geber segnen. Wir bauen Reich Gottes mit einem Zehnten und Opfer. Fühl dich frei. Du musst es nicht, du darfst es. Es ist ein Dürfen, ein Können. Und je mehr du dich Gott hingibst, und ich freue mich für alles, was Gott schon getan hat, Gabi, dein Gedicht mit 24 Stunden. Mir reicht's. Also jeder Tag hat seine eigene Plage, 24 Stunden. Wenn du die hast und die richtig verwaltest, dann segnet Gott. Und Gott möge auch unsere Finanzen segnen. Gott möge auch alle Geschwister segnen, die unterwegs sind. Wir sehen also auch jetzt unsere Geschwister hier, die kleine Schwester, die Opfer aufnimmt, ist irgendwo im Süddeutschland unterwegs. Gott möge sie auch segnen. Amen, Amen, aber du bist auch nicht größer. Gott mit uns.
In der Dunkelheit bist du.
Amen sagen. Amen. Gib deinem Nachbarn doch die Hand und segne ihn. Und sag, Gott segne dich, Gott schütze dich. Sag was Nettes, was Gutes, was Ermutigendes deinem Bruder, deiner Schwester. Halleluja, Halleluja. Gott ist gut. Preis, du wirst mir auch was Gutes sagen. Gott segne dich. Amen. So, lass uns Platz nehmen. Heute Morgen mein Thema ist, achte auf Gottes Timing. Achte auf die 24 Stunden in deinem Leben, die Gott dir schenkt. Auf die, jeden Augenblick, jede Sekunde ist so wichtig. Ich möchte bei dieser Gelegenheit euch einladen für Mittwoch, 16 Uhr, am 4. Juni, Mittwoch, so schnell vergeht die Zeit, ich weiß gar nicht, wo die Tage bleiben. Die Macht der Übereinstimmung wird am Mittwoch das Thema sein. Am Freitag wird das Thema sein, um 19 Uhr, entdecke deine Identität. Wer bist du eigentlich? Weißt du, ich habe mal vor Jahren, ich war junger Pastor, komm frisch von der Schule und dann rief mich jemand fast permanent jeden Abend so nach 10 Uhr an, Bruder oder Herr Matutis, können Sie mir sagen, bin ich Mann oder bin ich Frau? Ich habe sowas noch nie gehabt, so einen Fall. Und das war zuerst ein medizinischer Fall, wo ich mich zuerst mal einarbeiten musste. Er wusste nicht, 28 Jahre alt, ist der Mann oder ist der Frau? Und ich habe lange Zeit mit ihm gearbeitet, immer anonym geblieben, am Telefon geweint, wir haben gebetet. Wer bin ich? Was bin ich? Und bis mir Gott einfach sagt, nimm dich jetzt, egal ob du Mann oder Frau bist, nimm dich so an, was du bist ein Mensch. Danke Gott, dass du ein Mensch sein kannst, auch wenn du nicht weißt, ob du jetzt Mann oder Frau bist in diesem Moment, also von Geburt an. Die Eltern haben ihn umgewandelt, dann ist er mal Junge gewesen, dann später hat er sich selbst umgewandelt, dann ist er Frau geworden, dann plötzlich wächst ihm Bart und was weiß ich alles. Also ich
wer bin ich? Und ich möchte jetzt von diesem Fall ausgehend auf die Identität ausgehen. Wer bist du wirklich? Bist du ein Deutscher? Bist du ein Ausländer? Was bist du? Entdecke deine Identität am Freitag. Am Samstag um 19 Uhr wird das Thema sein, entwickle die Kraft Gottes in dir. Entwickle die Kraft Gottes in dir. In dir steckt mehr drin, als du vermutest und glaubst. Und nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, 8. Juni, hinter dir steht der ganze Himmel. Du bist nicht allein. Hinter dir steht Vater, Sohn und der Heilige Geist und eine Milliarde oder eine Billion oder Trillion oder wie man das auch rechnen möchte, von Engel, himmlischer Heerscharen, die umgeben dich, von allen Seiten umgibt dich der Herr. Hinter dir steht der ganze Himmel. Heute, Timing. Achte auf Gottes Zeit. Alles Große in dieser Welt geht pünktlich. Die Flugzeuge, die fliegen pünktlich ab. Züge gehen pünktlich, Busse gehen pünktlich. Wenn du da bist, bist du da. Wenn du nicht da bist, bist du nicht da. Die warten nicht auf dich. Taxi kannst du nachher nehmen, wenn du willst. Aber die großen Dinge gehen sehr präzise. Auch das ganze Weltgeschehen, Tag und Nacht. Die Jahreszeiten, manchmal überspringt man und sagt, wo ist der Frühling geblieben? Oder wo ist der Herbst? Also manchmal gehen die Jahreszeiten sehr stark so ineinander, aber sie gehen. Saat und Ernte, alles hat so seine Zeit und wird nicht aufhören. Mein Thema ist heute, achte auf die Stunde Gottes in deinem Leben. Achte auf die Uhr Gottes. Und Gottes Uhren gehen anders als unsere Uhren. Achte auf das Wirken Gottes in deinem Leben. Wir haben diese Woche über Gedankenkontrolle uns unterhalten. Achte auf deine Gedanken, was du denkst. Achte, was so an dir vorübergeht. Achte an deine Erlebnisse. Achte sogar, was der Feind gesät hat. Diese Woche ist mir so groß diese Bibelstelle geworden, wo Jesus erzählt von dem Bauern, der guten Samen ausstreute. Und dann wacht er plötzlich auf und sagt, das gibt's doch nicht. Mein Garten ist voller Unkraut. Wie ist das zustande gekommen? Und dann sagt Jesus, als der Bauer schlief, ging der Feind und säte bösen Samen aus. Du solltest auch auf deine Träume achten, was du träumst. Und nicht nur, was du gerade jetzt heute Nacht geträumt hast, was hast du vor 8 Monaten geträumt? Denn die Saat geht erst auf, muss aufgehen, muss wachsen, muss Frucht tragen, muss ausreifen. Also ich gehe immer zurück, was hast du vor 8 Monaten geträumt, wo du passiv warst? Nichts ist so schlimm wie Passivität. Satan nützt die Passivität, wenn du nichts tust, wenn du nirgendwo hingehst, wenn du dich abkapselst, wenn du dich isolierst oder wenn du schläfst, dann arbeitet der Feind. Der Bauer hat guten Samen ausgesät. Was nützt das? Was nützt die ganze Mühe und die ganze Anstrengung von dem guten Samen, wenn du nicht aufpasst? Also Jesus sagt, wachet und betet. Also was ist vor 8 Monaten passiert? Du erntest heute erst das, was vor 8 Monaten oder vor einem halben Jahr oder vor 10 Monaten oder vor 2 Jahren geschehen ist. Achte auf die Zeit, als du geschlafen hast. Gedankenkontrolle, Traumkontrolle. Und wir haben gestern Gedanken gejagt. Wie fange ich die Gedanken? Achte auf Gottes Führung und auf die Zeichen Gottes in deinem Leben. Achte auf Gott, was er tut, was er sagt, wie er das macht und so weiter. Achte auf die Fügungen Gottes. Also dieses Timing. Achte auf Gottes Timing ist mehr als nur jetzt auf die Uhr schauen die ganze Zeit. Achte auf die Fügungen Gottes, was so nacheinander passiert, auf die Umstände. Achte auf die Menschen, mit denen Gott dich zusammenführt. Es gibt gute Menschen und es gibt schlechte Menschen. Und wir kommen mehr mit schlechten Menschen zusammen als gute Menschen. Und ich habe auch diese Tage euch gesagt, der Teufel ist überall. Der umgibt uns. Gott muss man suchen. Und Gott muss man finden. Achte auf die kleinen Dinge, die Augenblicke, die Details. Achte auch auf die Gegenwart Gottes. Ist Gott hier? Und ich lese eine Bibelstelle zuerst einmal aus Prediger Kapitel 3 von Vers 1. Alles auf dieser Welt hat seine Zeit. 24 Stunden, schönes Gedicht. Alles auf dieser Welt hat seine Zeit, immer 24 Stunden, jeder Tag hat seine eigene Plage. Hier schreibt Salomo, das muss er ja wissen, er war der weiseste Mensch damals, ohne Computer. Alles hat seine Zeit, sagt er, alles Geschehen unter dem Himmel hat seine Stunde. Gebären hat seine Zeit und Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und Pflanzen auszureißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit. Nicht immer wird geheilt und nicht immer wird befreit und nicht immer wird gesegnet. Abbrechen hat seine Zeit und Aufbauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine werfen hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und die Umarmung zu lösen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit und Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und Vernähen hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Also am Schluss träumst du noch, hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit, Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit, Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Es gibt also von allem in dieser Welt eine ganz bestimmte Zeit. Es gibt Gelegenheiten und Verlegenheiten. Und wie schnell ist eine Gelegenheit verpasst, eine Zeit verpasst, der Zug ist abgefahren. Als ich meine Frau kennenlernte, oder was heißt, ich habe sie gekannt, habe sie so lieb gehabt, war aber so verliebt, was ist passiert, der Zug nach Augsburg ist weggefahren. Naja, es geht noch ein Zug, habe ich gedacht. Und es ging auch noch ein Zug, und den habe ich auch verpasst. Du siehst also, Liebe macht blind. Und am Schluss bin dann so weit gewesen, aber auch den letzten Zug, und ich muss am nächsten Tag arbeiten, den auch verpasst, also den Zug. Und dann muss ich zu meinem zukünftigen Schwiegervater, habe ich gesagt, Herr Kersten, könnten Sie so gut sein, ich bezahle Ihnen, mich nach Augsburg, von Aalen nach Augsburg fahren. Und dann, weil man ständig verpasst hat, man war so vergnügt, alles hat seine Zeit, verpasste Gottesstunden, die gibt es auch. Du kannst nicht achtsam genug sein in dieser Welt, denn alles hat seine Zeit. Wie schnell vergeht doch eine Zeit? Wie schnell vergehen die 24 Stunden? Wir ernten, was wir sehen. Auch Saat hat seine Zeit, Erlebnisse haben seine Zeit, Erfahrungen haben seine Zeit, Erfahrungen vergessen und auszulöschen hat seine Zeit. Achtsamkeit ist ein so Schlagwort heutzutage geworden. Sind wir wirklich achtsam? Achtsamkeit heißt, vorsichtig zu sein, genau hinhören, genau hinsehen, genau aufpassen, merken. Und wir haben diese Woche prüfe die Geister, prüfe die Gedanken. Ist jeder Gedanke von Gott? Wir müssen diese Gedanken einfangen und dann genau untersuchen und sagen, bitte ausweisen. Niemand kommt hier in meinen Betrieb, in mein Leben hinein, der nicht sich ausweisen kann, wer sich nicht identifizieren kann. Achtsamkeit ist mehr als nur sich etwas bewusst machen. Es ist auf die innere Stimme zu hören. Ist das jetzt die Möglichkeit, die Gelegenheit, achtsam zu sein auf das Wort Gottes? Was sagt die Bibel? Wir haben ja hier gehört, am Anfang war das Wort. Das ist also als unser Kompass in diesem ganzen Wirrwarr unserer Zeit, dass wir da durchkommen, dass wir den richtigen Augenblick treffen. Achtsam sein auf die Leitung des Heiligen Geistes. Achtsam auf die Gegenwart Gottes. Gott ist nicht immer da, aber wenn er da ist, sollten wir auch da sein. Und sollten ihn nicht allein sitzen lassen. Achtsamkeit, wenn der Heilige Geist wirkt, als sie einmütig beieinander waren, die mussten Pfingsten warten 10 Tage lang und dann kam Pfingsten, dann kam dieses Erlebnis, aber wenn sie am 8. Tag weggegangen wären, hätten sie nichts erlebt, wäre aus ihnen nichts geworden. So die Zeit, abpassen, achtsam sein auf die Zeichen der Zeit. Es sind Zeiten um uns, Zeiten der Entscheidung, da werden Weichen gestellt, Zeiten der Zurüstung. Ich weiß nicht, warum wir da sind heute Morgen, aber wir werden zugerüstet für etwas anderem, für eine andere Zeit. Und die Zeiten gehen fließend ineinander über. Jetzt bin ich 60 geworden kürzlich, vor ein paar Tagen, und jetzt gehe ich auf 70 zu, die nächste Dekade. Und praktisch schon ein halbes Jahr. 6 Jahrzehnte. Wie schnell vergeht doch die Zeit? Und man fragt sich, wo ist die Zeit geblieben? Man fühlt sich zwar immer noch frisch und jung und man kann noch dies und jenes, aber wo ist die Zeit geblieben? Man fragt sich, wo ist die Zeit geblieben? Und Gott hat Sonne und Mond und Sterne eingerichtet am 3. Tag. Am 3. Tag, damit sie die Zeiten regeln. Und es ist wohl uns, wenn wir auf die Zeichen der Zeit achten, der Umstände, Sonne, Mond und Sterne. Und das kommt auf die Zeitbeachtung. Die Menschen haben früher keine Uhren gehabt, sondern sie haben nach der Sonne und Mond sich gerichtet. Sonne geht auf und Sonne geht unter. Und jetzt kommt der Mond und so weiter. Die Monate nach Neumond gerechnet. Deshalb die alten Israeliten, die Neumonde, für die war das ganz wichtig, Neumonde. So, nach der Sonne, Mond und Sternen. Und das Interessante ist, am 3. Tag hat Gott das alles eingerichtet und das soll die Zeiten bestimmen. Und gerade am 3. Tag ist so viel passiert. Am 3. Tag das erste Wunder in Kana. Am 3. Tag ist Jesus auferstanden. Am 3. Tag, und wir sollen darauf achten, dass wir immer dabei sind, wenn Gott handelt, wenn Gottes Zeit kommt, wenn Gottes Stunde kommt, wenn Gottes Moment kommt. Unsere Höhen und Tiefen sind in der Hand Gottes. Warte deshalb auf die Stunde Gottes, auf das, die Zeit Gottes. Warte, und das wird auch meine Botschaft heute kurz sein, auf die ich kurz eingehen werde. Warte, bis du reif bist für dies und jenes. Bis du reif bist zum Lachen, bis du reif bist zum Weinen, bis du reif bist zum Pflanzen, bis du reif bist zum Ausreißen, bis du reif bist zum Aufbauen oder zum Abbauen, bis du reif bist zum Gewinnen oder zum Verlieren. Wir müssen abwarten auf die Zeit, reif für die Zeit werden. Bei Kindern macht man es so, wenn sie rüberlangen können von einem Ohr zum anderen, dann sind sie reif für die Schule. Bist du reif für die Ausbildung, Fortbildung? Oder wenn du die eine Lektion abgeschlossen hast, hast du eine Klasse abgeschlossen hast, dann bist du reif für die nächste Schule, nächste Lektion oder nächste Stufe. Wir gehen von Stufe zu Stufe, von Erkenntnis zu Erkenntnis. Wenn wir das eine abgeschlossen haben, dann das nächste. Und viele Leute möchten überspringen. Und was du überspringst in deinem Leben, vergisst es, das hast du nie mehr gelernt. Und das hast du so schwer nachzuholen später, was du überspringst. Und denk an die Situation in deinem Leben, wo du einfach beschleunigen wolltest, schneller. Es gibt nichts schneller. Alles hat seine Zeit. Reifen müssen wir, ob wir wollen oder nicht. Kinder und Erwachsene dann später und dann im Reich Gottes, im geistlichen, auf dem geistlichen Gebiet genau das Gleiche. Nichts fällt uns so schwer, als geduldig auf die Stunde Gottes zu warten, bis wir reif sind, bis wir soweit sind. Und deshalb, alles unter dem Himmel hat seine Zeit, alles, was unter Gott steht, hat seine Zeit und uns fällt so schwer zu warten, Gott. Ich weiß von meinen Kindern, Papa, wann sind wir dort? Wann kommen wir an? Und man ist gerade weggefahren und schon fragen sie, wann kommen wir an, wann sind wir dort? Und so geht es auch uns, wir haben uns gerade bekehrt, wir sind noch pitschnass, kommen aus dem Wasser raus. Wann kommt das? Und wann kommen die Gaben? Wann kommen die Ämter? Wann bin ich Ministerpräsident im Reich Gottes oder Apostel oder weiß ich sonst noch was? Wann ist es soweit? Wir können nicht abwarten, die Stunde der Reifung. Und du kommst dorthin, wo Gott dich haben will, aber alles hat seine Zeit und du brauchst Geduld. Geduld tut euch Not und da leiden wir alle darunter. Wir sind alle so ungeduldig. Immer, wir möchten McDonald's schnell verfahren und Instant-Kaffee und einmal umrühren und schon alles fertig. Am besten, also, dass alles automatisch sollte gehen in unserem Leben. Gott arbeitet alles im richtigen Augenblick. Er fügt alles im richtigen Augenblick, immer wenn die Zeit da ist. Alles hat seine Zeit. Achte auf das Programm Gottes in deinem Leben. Den Ablauf, wie Gott arbeitet, nicht wie du gerne hättest. Gott weiß, was du brauchst und was dir fehlt. Gott arbeitet systematisch. Das ist meine Entdeckung und meine Erkenntnis, die ich gemacht habe. Erst wenn du auf der Spur Gottes gekommen bist, geht dein Leben weiter und dann macht dein Leben auch Spaß. Erst wenn du auf die Spur Gottes gekommen bist, wenn du dort angekommen bist, wo Gott dich haben wollte, dann macht die Gemeinschaft dir Spaß mit den Kindern Gottes. Dann macht dir der Glaube an Gott Spaß. Wir müssen lernen, mit Gott zusammen zu arbeiten, mit Gott im Gleichschritt zu gehen, zusammen mit ihm zu gehen, nicht vorauseilen. Du fragst dich, warum kriege ich die meisten Probleme, warum werde ich ständig zusammengeprügelt vom Satan, warum ist der Teufel so hinter mir her? Ich sage dir eines, warum das so ist, weil du dem Heiland vorläufst. Weißt du, der kommt nicht nach, der ist ja hinter dir, der begleitet dich. Du gehst schon mit dem Herrn Jesus, aber du rennst immer vor, du bist immer weiter als der Heiland. Und möchtest immer weiter sein als der Heiland und deshalb, dich erwischt immer der Teufel. Du musst umgekehrt machen, den Herrn vorangehen lassen und dem Herrn nur nachfolgen. Und die Bibel erwartet von uns, dass wir dem Heiland nachfolgen und nicht dem Heiland vorausrennen. Immer dem Heiland nachfolgen. Verstehst du, was ich sagen will? Das ist ein Geheimnis, das du begreifen musst. Finde heraus, was der Plan Gottes für dein Leben ist und dann stell dich schön hinter dem Heiland an. Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Nicht Jesus vorauszurennen, sondern Jesus nachzufolgen. Die Zeit ist, was unser Leben beeinflusst. Die Frage, die mich heute Morgen beschäftigt, ist, was ist eigentlich Zeit? Was ist die Zeit eigentlich? Mach dir vielleicht Gedanken. Die Zeit ist das, was wir wahrnehmen. Wir werden alle älter, hat unsere Schwester gesagt. Zu jedem Geburtstag, wir werden immer älter. Das Leben geht immer weiter. Ob du willst oder nicht, du wirst auch nicht gefragt, das Leben geht weiter. Alles um uns verändert sich, und zwar jede Minute, nicht nur auf 24 Stunden, sondern eigentlich das nächste Gedicht, das du schreiben solltest, ist 60 Minuten. 60 Minuten, ich gebe dir noch Stoff. 60 Minuten mal 24 mal 7 oder mal 365 oder 360, dann kriegst du eine ganz gewaltige Summe raus. Jede Minute ändert sich. Das, was wir heute haben, was wir heute sehen, ist schon passé. Nicht mehr da. Die Zeit ist der Stoff, aus dem unser Leben besteht. Gott setzte Sonne, Mond und Sterne, die unser Leben bestimmen. Und unser Leben wird bestimmt von der Flüssigkeit, von dem Kreislauf der Dinge. Es gibt alles bestimmte Zeiten. Alles hat seine Zeit. Zum Zuhören hat seine Zeit. Zum Handeln hat es seine Zeit. Weißt du, und wenn wir manchmal überspringen die Zeit und sagen, no, das brauche ich nicht, ich tue, die Tat, bei mir zählt die Tat mehr. Nein, du musst auch hören und zuerst mal dich informieren, was wird getan. Du musst dich zuerst mal ausbilden und dann erst kannst du in den Wald gehen und den Wald die Bäume fällen. Du musst zuerst mal deine Axt schärfen. Mit einer stumpfen Axt wirst du nicht viel ausrichten. Alles hat seine Zeit und du denkst, das ist eine Zeitverschwendung, wenn du jetzt deine Axt schärfst oder deine Waffen zusammenholst und so weiter und dann auch sagst, jetzt gehe ich auf die Jagd erst. Du denkst, dann rennen wir alle Tiere davon. Nein, du kannst dann in kurzer Zeit mehr erreichen, wenn du dich richtig vorbereitet hast. Vorbereitung hat auch seine Zeit. Und du glaubst gar nicht, wie schwierig sich die Vorbereitung manchmal ausfällt. Und da musst du dich konzentrieren, da musst du nachdenken, da musst du meditieren, da musst du dich besinnen und da musst alles Material zusammenholen. Die Vorbereitung für eine Predigt. Weißt du, das Predigen nachher, die paar Minuten, die gehen schnell vorbei. Aber sich vorzubereiten, und genau das Leben lebt sich so schnell, ein paar Sekunden ist alles vorbei. Aber dann die Vorbereitung auf das Leben. Und überleg einmal, Kindergarten, Schule, 8 Jahre, dann Studium und Ausbildung oder was auch immer ist. Die Vorbereitung nimmt schon ein Drittel unseres Lebens in Beschlag. Und das ist wichtig. So viele Menschen gehen unvorbereitet ins Leben hinaus und wundern sich, warum klappt mein Leben nicht? Dein Leben klappt nur, wenn du richtig vorbereitet hast. Nicht nur geträumt hast und Drogen geschlürft hast oder sonst was, nein, indem du dich vorbereitet hast. Also es gibt Zeit der Vorbereitung, Zeit, wo der Heilige Geist dich in die Stille nimmt. Auch das hat seine Zeit, die Stille. Manche Leute, die denken immer aktiv und Action, 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 powern, aber du musst auch irgendwo regenerieren. 6 Tage sollst du arbeiten. Gott hat sogar sich Zeit gelassen bei der Schöpfung. Die Welt eingeteilt in 6 Tagen, sagt er also, ich mache nicht alles auf einmal. Ich mache den ersten Tag das, es werde Licht. Du überleg einmal, wie schwer das Licht zu schaffen war. Er hat den ganzen Tag gebraucht, um das Licht zu schaffen. Am 6. Tag hat er dann die Tiere, die Lebewesen geschaffen, den Menschen geschaffen. Und du siehst, was er da an diesem einen Tag geschaffen hat. Und dann, es werde Licht. Einen ganzen Tag verwendet er. Und dann hat er einen ganzen Tag verwendet, zu trennen Licht und Finsternis. Auch wieder einen ganzen Tag. Dann hat er wieder einen ganzen Tag verwendet, zu trennen Wasser und die Erde. Du siehst also dieses Trennen, sich zu trennen, zu lösen, das hat auch seine Zeit. Deshalb. Alles hat seine Zeit. Geben und Nehmen hat seine Zeit. Und das beansprucht mehr Zeit, als du denkst, dich von etwas zu lösen, von jemandem zu lösen, jemanden zu vergessen. Jemand, der etwas Dummes dir in deinem Leben angestellt hat und dich beleidigt, dich gekränkt hat, dich verwundet, dich verletzt hat. Das zu vergessen, braucht seine Zeit. Und das kannst du manchmal nicht sofort, ich vergebe. Das ist dummes Geschwätz, ich vergebe. Ich kann nicht vergeben. Zeit muss auch unsere Wunden heilen. Nicht nur, dass Gott uns vergibt. Wir wissen, ich bin gerettet in 5 Sekunden. Aber um die Rettung zu erfahren, die Rettung auszuleben, die Rettung in meinem Leben zu verwirklichen, das brauche ich 40 Jahre, mindestens. Um aus Ägypten rauszukommen und ins gelobte Land reinzukommen, haben die Israeliten 40 Jahre gebraucht. Um dieses ägyptische Denken loszuwerden, dieses versaute, verdorbene Denken Ägyptens, dieses systematisch alles, dieses machbar und machtmöglich und das können wir und so weiter, mit diesen Wasserkanäle, Knoblauch und all dem drumherum, das mussten sie verlernen, 40 Jahre lang in der Abhängigkeit von Gott zu leben, bis sie dann absolut im Traum schon träumen, Gott versorgt uns mit Manna und Wachteln und Wasser aus dem Felsen, bis sie im Traum mit Gott leben. Es braucht seine Zeit, alles hat seine Zeit. Auch du siehst auch im Leben Moses, ich bedauere diesen Mann, der tut mir so leid, der hat 80 Jahre seines Lebens nur für Ausbildung gebraucht. 40 Jahre in Ägypten, 40 Jahre in der Wüste und dann 40 Jahre hat er gedient. Du siehst also 2 Drittel deines Lebens und dann sagst du, das ist Zeitverschwendung. Aber für Moses war das keine Zeitverschwendung. Diese 80 Jahre in Ägypten, die waren nötig. Sonst wäre der gute Mann mit Israeliten in der Wüste nicht zurechtgekommen. Er brauchte das weltliche Wissen und er brauchte auch das göttliche Wissen. Er brauchte beides. Und ist eins vom anderen nichts zu trennen. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Wenn du das begreifst, hast du schon sehr viel begriffen. Auch die Gemeinde, auch wie Gott mit der Gemeinde umgeht und das Wirken Gottes hat seine Zeit. Apostelgeschichte 17, 31, da heißt es, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den ganzen Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und vor allen Menschen dadurch ausgewiesen hat, dass er ihn von den Toten auferwecke. Gott hat auch für das Gericht einen Tag festgesetzt. Du sagst, wie lange geht die Ungerechtigkeit noch? Wie lange müssen wir die Gottlosigkeit erdulden? Wie lange muss ich die Krankheit noch tragen? Wie lange muss ich mich da rumschlagen? Gott hat einen Tag festgesetzt, wo alles vorbei ist. Und du musst abwarten, bis es soweit ist. Bis dieser Tag da kommt, bis der kommt, den Gott bestimmt hat, den er von den Toten auferweckt hat. Gott hat einen Tag festgesetzt, auch in deinem Leben, wo alles vorbei ist. Wo du nichts mehr brauchst, wo du nichts mehr fragst. Der Tag Jesu. Den Tag der Erlösung, Epheser Kapitel 4, Vers 30. Wir warten auf den Tag der Erlösung, der festgesetzt ist. Und manche Gotteskinder, die können es nicht erwarten. Wann sind wir dort? Und die fragen ständig, und das geht den Eltern auf die Nerven, das geht Gott auf die Nerven. Wann sind wir dort? Wann kommen wir an? Gott hat einen Tag der Erlösung festgesetzt, das steht in der Bibel. Du wirst zu Hause sein, du wirst mit Christus regieren, du wirst mit ihm auf dem Thron sitzen, du wirst in Wonne und Glück leben, wie im Schlaraffenland, vielleicht noch viel schöner. Aber der Tag ist noch nicht da. Und wir leben in einem Spannungsfeld zwischen hier, ich bin erlöst, aber ich habe noch nicht die Erlösung in der Tasche. Ich weiß, ich wandere aus und ich werde bei Gott sein, ewiglich, aber ich bin's noch nicht. Also in diesem Spannungsfeld, und das fällt den meisten Kindern Gottes so schwer. Alles hat seine Zeit, und wir sehen diese Gegensätze hier, wie Salomo geschrieben hat, sehen und ernten oder ausreißen und pflanzen, alles hat seine Zeit. Der Tag der Erlösung ist ein ganz festgesetzter Tag von Gott, den Zeitpunkt hat er festgelegt, und deshalb ist es so wichtig, dass du diese feste Zeit kennst. In Galater Kapitel 6, Vers 7 bis 9 heißt es, zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wir werden nicht immer ernten. Wenn Leute sagen, dass du, was du siehst, wirst du ernten, du wirst nicht immer ernten, die Ernte ist nichts. Weißt du, wir möchten wie im Schlaraffenland, gerade eingesät und es sollte schon geerntet werden können. Nein, das geht nicht. So schnell geht es nicht. Also das ist, selbst in der Zauberei geht es nicht einmal so. Es braucht seine Zeit. Du säst den Samen und du wirst ernten zu einer bestimmten Zeit. Je nachdem, was du haben willst. Wenn du eine Tomate haben willst, in 6 Monaten. Wenn du eine Nuss haben willst, dann vielleicht in 10 Jahren. Was willst du haben? Eine Tomate oder eine Nuss? Etwas Kerniges, etwas Festes. So, was willst du ernten? Alles hat seine Zeit. Heute ist Gnadenzeit. Heute arbeitest du mit Gott zusammen und sähst und sähst und sähst, und was du sähst, das lernst, das wirst du auch eines Tages ernten. Und je mehr du gesät hast, und das ist eigentlich für manche unverständlich, auch für viele Christen so unverständlich. Ja, ich gebe und sage und diene und lobe und preise und so weiter. Und was springt mir dabei raus? Vielleicht im Augenblick gar nichts. Du sähst nur. Weißt du, so wie der Bauer, der sät und sät und sät. Aber dann kommt im Herbst die Erntezeit. Und dann muss er gucken, dass er die Ernte einbringt. Und dass er genug Arbeiter hat, um die Ernte einzubringen. Und das, so auch wir haben eine Zeit des Sehens. Es ist nicht die Zeit des Erntens. Deshalb, was der Mensch sät, wird er ernten. Du wirst meistens das ernten, was du nicht gesät hast. Das Unkraut. An dem musst du am allermeisten arbeiten, am Unkraut. Da jätest und jätest und jätest, bis du erntest. Denn auch das gehört, das Unkraut zu jäten. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Jesus sagt zwar, lasst alles wachsen bis zur Ernte, aber es würde ein Dummkopf machen, alles wachsen bis zur Ernte. Ich muss also das in meiner Umgebung, was mein Mögliches ist, das muss ich tun. Ich darf nicht alles dem lieben Gott überlassen, das macht er schon. Nein, was du tun kannst, das sollst du erledigen. Und das, was du nicht kannst, das darfst du ihm überlassen. Oder den Engeln. Die werden das erledigen dann nachher. Aber es gibt Dinge, die du kannst. Es hat eine Zeit, wo du arbeitest, und es hat eine Zeit, wo Gott arbeitet. Und eine Zeit, wo Gott arbeitet, das ist die Zeit, wo du nicht mehr kannst. Wo du schwach bist, wo du im Bett liegst. Du solltest Gott sagen, pass auf, mein lieber Vater, der Feind, der geht rum und der streut bösen Samen aus. Als der Bauer schlief, als er nicht wachte, und ich kann dir sagen, wann der Feind sät, ist, wenn du schläfst und Gott nicht über dein Leben wacht. Es ist so wichtig, wenn du schlafen gehst. Ich sag dir eines, wenn du schlafen gehst, ist eine Zeit, wo du nichts kannst. Da kann man dich mit dem Bett davon tragen, unter Umständen. Und ich kenne Leute, die so einen tiefen Schlaf haben, den man mit dem Bett davon tragen kann. Und wir haben auf der Schule schon mal ausprobiert bei unseren Studenten, ein Schweizer, der hat so einen tiefen Schlaf gehabt, dass wir ihn dann aus dem Bett gehoben haben und in die Badewanne gelegt haben. Und er hat es nicht gemerkt. Der schlief in der Badewanne weiter. Natürlich ohne Wasser, aber und dann macht er morgens auf, bin ich da reingekommen. Viele Gotteskinder haben auch einen tiefen Schlaf. Und sie merken nicht, die können gestohlen werden. Deshalb, wenn ich schlafen gehe, sage ich, lieber Gott, wach du jetzt über meine Gedanken, wach du über das, was mir gehört. Denn Gott muss auch über das wachen, was dir gehört. Denn der Feind vergreift sich am allerliebsten an Sachen, die ein bisschen weiter weg sind. So da hinten irgendwo, wo du nicht aufpasst. Und er vergreift sich an den kleinen, einfachen, geringen, schwachen. Da vergreift er sich immer. Herr, wach über alles, was zu mir gehört, was mein Eigentum ist, was meinen Namen trägt. Wach du darüber. Und der Herr sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott will über uns wachen. Und es ist so wichtig, dass Gott über uns wacht, wenn ich schlafe. Das ist die Zeit, wo er arbeitet, aber am Tag muss ich schon selber aufpassen, wird Gott nicht auf mich wachen. Dass ich beim Grün durch die Ampel fahre oder dass ich das und jenes tue. Gott handelt mit uns zu seiner Zeit. Und wir sollten auf die Zeit Gottes achten. Wann ist es? Diesen Rhythmus, den Gott in seinem Leben hat. Eine Kleingärtnersfrau hat ein Gedicht geschrieben. Ich weiß nicht, warum wir heute mit Gedichte haben, aber eine Kleingärtnersfrau schrieb folgende Zeilen. Die Zeit des Erwachsens, die Zeit der Blüte, die Zeit des Abschneidens und die Zeit der Stille. So ist es in der Natur und im menschlichen Leben. Jede Zeit braucht ihre Zeit. Du kannst nichts hinwegnehmen noch hinzufügen. Nichts lässt sich festhalten oder einfach überschlagen. Alles will ausgekostet und ausgehalten sein. Jede Zeit zieht eine andere nach sich und jede Zeit bringt in sich eine neue Hoffnung. Das ist eine Kleingärtnersfrau. Worte einer Kleingärtnerin, aber das ist von einer Kleingärtnerfrau. Aber das ist was philosophisch hier. Alles will ausgekostet und ausgehalten sein. In deiner Zeit, die Gott zur Verfügung stellt, und da musst du bestimmte Dinge aushalten. Gott hat einen Plan für dein Leben, einen Plan für deine Segnungen, deine Wiederherstellung, für deine Heilung. Also krank werden und gesund werden hat seine Zeit. Gott hat einen Plan für deine Heimholung, ist jetzt noch nicht Zeit. Du kannst nicht sagen, Herr Jesus, nimm mich nach Hause, ich möchte zu dir in den Himmel. Weißt du, was das bedeutet? Dass du sterben müsstest. Denn anders kommst du nicht in den Himmel. Herr, ich möchte in den Himmel zu dir, bei dir sein, alle Zeit und alle Tage. Das ist ein ganz blödes Gebet. Wenn Gott das Gebet erhören würde, gute Nacht, dann wäre die Versammlung leer heute Morgen. In Frankfurt oder hier hat eine Schwester Traktate auf der Straße verteilt. Und dann kommt sie dann nach dem Missionseinsatz zu uns und sagt, was habe ich falsch gemacht? Ich habe auf der Straße jemandem ein Traktat gegeben und habe gesagt, möchtest du zu Jesus? Und dann schrie sie ganz laut mich an, nein, ich will noch nicht zu Jesus gehen, ich will noch nicht sterben. Zu Jesus gehen, ich will zu Jesus kommen. Wenn du dort hinkommen möchtest, wo er ist, musst du sterben. Das hat also die Konsequenz. Die meisten Leute machen sich keine Gedanken. Gott hat einen Plan für deine Entwicklung. Und deshalb braucht seine Zeit. Deine Entwicklung braucht seine Zeit. Du musst so wie ein Kind, ein Baby, zuerst einmal krabbeln lernen. Du musst zuerst einmal dann aufrecht gehen, dich irgendwo festhalten. Und so geht es Schritt für Schritt in deinem Leben weiter. Und so entwickelst und entfaltest du dich. Gott hat einen Plan für den Gebrauch deines Lebens. Also jede Zeit braucht seine Zeit, hat diese Frau hier geschrieben. Du kannst hier nichts wegnehmen noch hinzufügen. Und weh, wenn du etwas überspringst. Und du kannst auch nichts festhalten. Denkst, jetzt habe ich. Die Zeit läuft dir davon, die Zeit zerrinnt dir unter den Händen. Du bist für was anderes bestimmt, als nur jetzt an Dingen festzuhalten in deinem Leben. Du bist hier auf dieser Erde in einer Vorbereitungsphase. Alles hat seine Zeit. Und das ist die Hauptphase deines Lebens, diese Lernphase. Du bist in der Erlösungsphase hier drin. Und wenn du so dein Leben richtig anschaust, nichts anderes, was du hier auf dieser Welt machst, ist loslassen, 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 loslassen und nochmals loslassen. Du musst deine Kindheit loslassen und viele Menschen haben sich noch nicht von ihrer Kindheit gelöst. Du musst deine Eltern loslassen, wird Vater und Mutter verlassen. Du musst loslassen, ja, dein Besitz womöglich, dies loslassen. Du kannst nicht mehr alles mitnehmen. Da ist so viel Arbeit. Je mehr du beibehältst, desto mehr Arbeit hast du. Loslassen, deine Gesundheit. Auch das gehört dazu, alles, was du gelernt hast, alles im Papierkorb. Für was hast du das gelernt? Moses sitzt dort in Midian bei seinem Schwiegervater. Wozu das alles? Loslassen. Loslassen auch dieses und jenes. Einfach loslassen. Auch das hat seine Zeit. Hier, Salomo hat geschrieben, das Loslassen hat seine Zeit. Deine Erlösung spielt sich in verschiedenen Phasen ab. Ich will ein paar Phasen betrachten heute Morgen. In 4. Mose 9, Vers 2 und 3 heißt es, lass die Kinder Israel an der bestimmten Zeit, also das Passa, mal halten. Und dann gibt Gott ganz genau an, am ersten Monat des zweiten Jahres sollen die Israeliten, am 14. Tag gegen Abend sollen sie das Passa mal feiern. 4. Mose 9. Also Gott setzt ganz klar fest, am Abend des ersten Monats, des zweiten Jahres, sollen sie das Passamal in der Wüste Sinai feiern. Gott hat also ganz genau bestimmt, keine Minute später, am ersten Monat des zweiten Jahres, am 14. Tag gegen Abend. Also mir ist aufgefallen, dass Gott für alles eine festgelegte Zeit hat. Also so drüber nachdachte, fast jede Erfindung hat eine bestimmte Zeit oder ist zu einer bestimmten Zeit gemacht worden. Denk nur Weltraumfahrt, wenn das vor 100 Jahren oder 1000 Jahren gemacht worden wäre, die Menschen wären nicht zum Mond gekommen. Aber das hat alles sich entwickelt, da greift eins ins andere, der Kernspaltung. Jede Zeit, in jeder bestimmten Zeit, in jeder Zeit sind bestimmte Entdeckungen gemacht worden, Computer. Die moderne Empfindung unserer Zeit, da spielt so vieles zusammen. Und deshalb auch Gott erlaubt, dass Dinge zusammenspielen, zusammentreffen, zusammengehen. Und dann, als die Zeit erfüllt war, sandte auch seinen Sohn. Also die Umstände. Gott arbeitet immer mit den Umständen in unserem Leben. Diese bestimmten Zeiten. Und deshalb achte auf die Zeit Gottes. Gottes Uhren gehen anders als unsere. Er hat einen anderen Zeitplan für uns, als wir denken, jetzt müsste das kommen. Gott weiß, was du kannst und was du nicht kannst. Gott weiß, was er dir zumuten kann und was er dir nicht zumuten kann. Wie weit du in deinem Leben bist oder nicht. Er hat eine Zeit für alles, auch für die Gottlosen. Er hat eine festgelegte Zeit, die Gottlosen bis hierher und nicht weiter. Gott hat für alles Grenzen gelegt und gegeben. Auch für deine Schwierigkeiten gibt es bestimmte Zeiten. Gott hat arbeitet auch mit deinen Schwierigkeiten und du merkst plötzlich, das ist vorbei. Also, wie habe ich das überlebt? Die Zeit ist vorbei und du stehst drüber und sagst Danke, Vater, oder auch nicht, wie auch immer, wie du das machst. Das geht vorbei. Und wir sehen auch immer wieder, wenn es Plagen und Gericht in der Bibel kommt, 10 Tage. Also Schwierigkeiten dauern höchstens, wenn du richtig nimmst, nicht eine Woche, sondern 10 Tage. Warum? Frag mich nicht. Also diese Drangsalszeit in der Offenbarung, wo die Gemeinde da hineinkommt, diese Trübsalszeit, 7 Jahre. Und das ist von Gott festgelegt, diese Trübsalszeit. Gott legt die Zeiten fest bis hierher, also 7 Jahre darf der Teufel wüten, schalten und walten, der Antichrist oder was wer das auch immer ist. Und dann soll er sich legen. 10 Tage. Auch die Sünde hat einen Zeitplan, ganz genau von Gott festgelegt. Und Gott handelt nicht vorher. Ich bin also auch erstaunt. Die Israeliten konnten nicht ins gelobte Land. Und du fragst dich auch, mein Gott, warum bin ich noch nicht im Himmel? Warum komme ich nicht in das gelobte Land? Die Zeit ist noch nicht reif. Und zwar bei den Israeliten, die Sünde der Kanaaniter war noch nicht reif. Die mussten noch mehr sündigen. Die müssten noch mehr Gräuel treiben und so weiter. Und erst als die Sünde der Kanaaniter voll war, das Maß ihrer Sünde voll war, dann hieß es, jetzt könnt ihr einziehen als gelobte Land. Jetzt könnt ihr die Völker vertreiben. Gott handelt auch nicht mit den Gottlosen ungerecht, sondern Gott ist ein gerechter Gott, wenn ihr Maß der Sünde voll ist. Wir natürlich können nicht warten. Uns muss ganz schnell gehen. Wir sind ungeduldige Menschen. Gott lässt in Kana Wein ausgehen, damit sein Sohn am 3. Tag ein Wunder vollbringt. Gott erlaubt es. Gott erlaubt, dass die so viel trinken bei der Hitze, dass der Wein aller ist und dass sie ein Wunder erleben müssen. Gott erlaubt, Gott handelt immer mit Wundern und die Wunder kommen erst, wenn wir das genau exakt getan haben, vollbracht haben, was er gesagt hat. Füll die Krüge. Als die voll waren, als die Zeit erfüllt war, die Krüge gefüllt waren mit Wasser, dann gibt es dem Speisemeister. Das Wunder passiert erst, wenn wir gehorchen, wenn wir das tun, was er gesagt hat. Reif werden. Zuerst mal sich abmühen, Wasser schöpfen und dann Wasser weitergeben. Und dann, in dem Moment, wo sie dann dem Speisemeister das Wasser zu trinken geben, passiert das Wunder. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Du wohnst nicht zufällig hier in Berlin. Dir passiert das, was dir passiert, nicht zufällig. Es gibt keine Zufälle. Deine Arbeitslosigkeit ist nicht zufällig. Deine Krankheit ist nicht zufällig. Deine Sorgen hast du nicht zufällig. Deine Probleme hast du nicht zufällig. Die Spannungen oder den Zusammenbruch hast du nicht zufällig erlebt oder erlebst. Du sagst, ja, mein Gott. In Jeremia 19, Vers 1 bis 14 lese ich nicht, aber das könnt ihr als Hausaufgabe machen. Die Israeliten waren nicht zufällig in Babylon. Und Gott sagt, hier pflanzt ihr die Bäume, hier werdet ihr die Ecke anlegen, hier sollt ihr Kinder zeugen, hier sollt ihr heiraten, hier sollt ihr Häuser bauen. Ihr seid nicht zufällig in Babylon. In deinem Leben passiert nichts zufällig. Nur bei Dummen passiert alles zufällig. Die keinen Verstand haben, keine göttliche Weisheit haben, keine Erkenntnis haben. Das ist alles Zufall. Also was ich an Zufälle erlebe, sagen die. Weißt du, Zufall ist für mich ein Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben möchte. Zufall oder Schicksal. Also gut, ich glaube an Zufall und Schicksal, aber dann immer nur mit dem Vorzeichen, dass Gott nicht unterschreiben möchte. Zufall. Aber hier, ihr seid nicht zufällig in Babylon, ihr Israeliten. Ihr habt hier Suche der Stadt Bestes, macht aus der Stadt das Beste. Auch wenn alles in deinem Leben dagegen spricht und alles gegen dich arbeitet und du mit dem nicht fertig bist, Gott hat immer die Verheißung für Israel hier gegeben, die Zusagen gegeben. Gott hat immer das Beste seines Volkes im Auge. Und was wäre Israel ohne Babylon? Ohne die Erfahrungen und Erlebnisse in Babylon. Das Judentum ist eigentlich, was wir heute als Judentum haben, in Babylon entstanden und nicht in der Wüste und nicht in Ägypten. Die ganzen Lehren und Ansichten und Meinungen und so weiter des Judentums, es kommt aus Babylon. Gott lässt uns manchmal lange warten, aber er hat im Visier, im Fokus unser Bestes. Gott lässt Abraham und Sarah sehr alt werden, zu alt. Omi Sarah und Opi Abraham, 100 Jahre schon. Und trotzdem löst er dann bei der Omi Sarah die Verheißung ein. Als 90-jährige Omi kriegt sie noch ein Baby. Warten und Geduld kann hier eine Zumutung sein. Mir auf jeden Fall. Stell dir mal vor, ich muss noch 30 Jahre warten. Oder 40 Jahre, wie ein Abraham, auf meinen Isaak. Gott hat einen anderen Terminplan, einen genauen Terminplan, einen exakten Terminplan. Warum? Weil Gott alles aus einem anderen Blickwinkel sieht. Darf ich dir sagen, wie Gott es sieht? 1000 Jahre sind wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre bei Gott. Und das ist unser großes Problem. Gott hat eine ganz andere Zeitmaß. Weißt du, für ihn gibt es keine Sonne, keinen Mond und keine Sterne. Er ist im Himmel drüben, in der Ewigkeit. Und von der Ewigkeit sieht alles ganz anders aus. 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Und ich habe ausgerechnet, mir die Mühe gemacht. Ein Tag wie 1000 Jahre. 40 Jahre ist es gerade eine Sekunde. Eine Sekunde im Zeitplan Gottes. Und wie oft verzweifeln wir als Christen, werden verwirrt und verunsichert. Hat Gott nicht doch zugesagt? Hat er es nicht verheißen? Hat er uns das Wort nicht gegeben? Hat er es Abraham und Sarah gegeben? Und wir fragen, wann sind wir dort? Wie lange noch? Wie lange? Wann komme ich dort an? Oder Gott hätte es verhindern können. Wir sollten alles annehmen, was Gott uns schickt. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Du leidest nicht zufällig. Du bist nicht in dieser Situation zufällig, wo du hineingekommen bist. Das ist alles im Plan Gottes, Zeitplan Gottes. Jesus sagt einmal, meine Zeit ist noch nicht gekommen, eure Zeit ist immer. Die Bibel hat zwei Zeit, oder das Neue Testament hat zwei Zeitbegriffe, Kairos und Kronos. Chronik, chronologische, einfach das läuft fortlaufen, das ist unsere Zeit. Aber die göttliche Zeit ist Kairos, das Richtige im richtigen Augenblick. Und Jesus lehrt uns, auf die Zeit des Vaters zu achten. Jesus lehrt uns so viel von Gott. Achte auf die göttliche Zeit. Es ist interessant, und er achtete und dann auf das erfüllt wurde, was durch den Propheten so und so gesagt worden ist. Jesus lehrt uns die Liebe zu Gott. Auch wenn er nicht sofort alle unsere Gebete erhört und nicht so erhört, wie wir es gerne hätten. Wir bitten Gott und möchten sofort haben. Aber du musst vorstellen jetzt, wie weit ist der Himmel von der Erde entfernt? Bis dieses Paket da, selbst wenn die Deutsche Post, unsere Post das bringen würde, wie viele Ewigkeiten vergehen, bis es bei uns ankommt. Versteht man mal nur bildlich. Raum und Zeit ist das, was uns Probleme macht. Und bei Gott ist es, als du gebeten hast, habe ich dich erhört. Es ist schon da. Aber bis es bei mir ankommt, bis ich es ergreife und erfasse, vergeht eine Ewigkeit. Und Jesus lehrte uns die Liebe zu Gott, sich Gottes Liebe anzuvertrauen, dass Gott das Beste für mich will und macht, dass er mein Vater ist und nichts in meinem Leben zulässt, was nicht sein Wille ist. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott arbeitet immer in der erfüllten Zeit. Das ist die aktuelle Zeit für uns, die erfüllte Zeit. In der erfüllten Zeit, wenn alles für ihn stimmt, nicht für uns. Bei uns stimmt gar nichts. Bei ihm muss alles stimmen. Er handelt nicht einfach zur Zeit, sondern zu der erfüllten Zeit. Erfüllte Zeit, was ist das? Es hat etwas mit dem prophetischen Wort zu tun. Es hat etwas mit der Bibel zu tun. Hat etwas mit der Offenbarung Gottes zu tun. Hat etwas mit den Verheißungen Gottes zu tun. Diese erfüllte Zeit hat etwas mit der Ewigkeit zu tun. Denn was Gott tut, das soll alles auf ewig bestehen und auf ewig sein und auf ewig bleiben. Gott macht keine halben Sachen. Wenn Gott dich heilt, dann lässt er sich Zeit bei der Heilung. Dann wirst du zuerst mal massiert, geknebelt, bestrahlt, beleuchtet, behandelt. Und dann erst, denn du sollst ja nicht nur schnell die Schmerzen loswerden, Gott will, dass du gründlich geheilt wirst, dass du von ihm weggehst und dass du sagst, ich brauche jetzt keinen Arzt mehr. Ich habe eines erlebt und das hat letzte Woche einige schockiert. Ich habe gesagt, wenn Gott jemand heilt, der ist geheilt, der wird nicht mehr an dieser Krankheit krank. Das muss so sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt etwas mit dem lieben Gott nicht oder mit meinem Glauben an Gott oder ich habe Jesus nicht begriffen, ist Jesus nicht in mir. Du kriegst eine andere Krankheit, aber die Krankheit solltest du nicht mehr kriegen, denn wenn Jesus einen geheilt hat, von Aussatz gereinigt hat, dann war er rein. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Wenn der Sohn heilt, der ist recht heilt. Wenn der Sohn erlöst, der ist recht erlöst. Also das ist meine Theorie und meine Feststellung. Wenn es nicht so ist, liegt es nicht am lieben Gott. Liegt an unserem Verhältnis zu Gott. An unserer Beziehung zu Gott. Wenn du in Gott bleibst und Gott in dir bleibt, dann kannst du nicht sündigen. Dann heißt es, würde ich jetzt das auslegen auf andere Gebiete, dann kannst du nicht krank werden. Dann kannst du nicht schwach werden. Dann kannst du nicht, was weiß ich. Wenn das wahr ist und wenn es nicht wahr ist, schneid es aus der Bibel raus und sag, das gilt für mich nicht. Es mag für andere gelten, aber für mich nicht. Das hat vor 2000 Jahren gegolten, gilt für mich nicht. Nimm dir die Freiheit. Also ich würde nicht Unsinn glauben, was nicht gibt. Also mein Gott, so stelle ich meinen Gott vor, bei ihm ist alles möglich. Und deshalb, als die Zeit erfüllt war, Gott hat Abraham verheißen, du kriegst ein Baby. Oh, jetzt feiert er schon seinen 95. Geburtstag und immer noch nichts da. Jetzt feiert er schon seinen 98. Geburtstag und immer noch nichts da. Und jetzt feiert er schon seinen 99. Geburtstag und immer noch nichts da. Lieber Gott, du hast mich vergessen. Ich habe dein Wort nicht richtig verstanden oder überhört oder so. Weißt du, dann beginnen wir an uns selber zu zweifeln. Wenn die Dinge nicht so eintreffen, wie Gott gesagt hat, nach seinem Maß und nach seiner Forschung, fange ich an mir selber zu zweifeln, mit mir stimmt was nicht. Und so, wenn diese Dinge nicht passieren. Und warum ich das sage, dass wenn Gott jemand heilt, mein Vater wurde geheilt und der hat seine Rente rückgängig gemacht und hat noch gearbeitet und ist an dieser Krankheit nicht gestorben. Der hat was anderes gehabt. Aber nicht an der Krankheit. Und deshalb, ich sage euch eines, wenn Gott jemand berührt, er ist berührt. Wenn Gott jemand segnet, er ist gesegnet. Da gibt es nichts daran zu rütteln und zu deuten. So, Abraham, und das ist unser lieber Bruder Abraham, und das bist du, das bin ich auch manchmal, wir finden uns beim Abraham wieder. Wir versuchen zu drängeln. Herr, es wird jetzt langsam Zeit. Aber wir müssen auf die Führung des Herrn achten. Ob die Zeit erfüllt ist. Wir müssen sensibel werden für Gott und nicht drängeln. Und ich sage euch eines, drängeln bringt dir nichts. Drängle bitte nicht Gott. Alle Frühgeburten, die kannst du noch so lange im Brutkasten halten, die entwickeln sich nicht richtig. Alles, was so gedrängt ist, es muss ausreifen, ausgetragen werden, erwachsen werden, groß genug werden und dann kann es geboren werden. Abraham drängelt und sagt, also, guck mal, wenn Gott nicht hilft, muss ich mir selber helfen. Muss ich mein Gebet selbst erhören. Und dann nimmt er die Hagar und die Zeugin den Ismael. Sarah war auch einverstanden damit, also es ist keine Sünde gewesen. Das war mit Einverständnis von diesen beiden. Also wenn wir beide das nicht mehr können, dann suchen wir einen Ausweg. Und diese Auswege, diese menschlichen Lösungen, diese, wir denken Patentlösung. Nein, Gott hat was Besseres als Patent. Gott hat eine ewige Lösung für uns, eine ewige Erlösung. Und dann haben sie jetzt natürlich diese Frühgeburt gehabt, diesen Ismael. Und nach gewisser Zeit macht der Ismael Probleme. Und du fragst dich manchmal, Gott, warum macht das mir so Probleme? Dies und jenes. Mein Ismael, du hast geglaubt, Gott hat dich erhört. Ismael heißt, Gott hört. Und das ist eine Gebetserhörung. Unser Ismael, der springt im Hof und so weiter. Das ist der Erbe. Das war eine Missgeburt. Geistige Missgeburt war der Ismael. Gott hat was anderes vorgehabt. Isaac. Aber Herr, da vergehen noch 20 Jahre. Der Isaac kann doch nicht so lange warten, 20 Jahre. Da bin ich tot und mein Vermögen geht vor die Hunde. In Daniel Kapitel 12, Vers 12, ein ganz nur kleiner Satz von 4 Worten. Wohl dem, der wartet. Wohl dem, der wartet. Daniel 12, 12. Wohl dem, der wartet. Und zwar, es geht um die ewigen Prophezeiungen der Endzeit, die verschlüsselten Prophezeiungen. Wohl dem, der wartet. Wohl dem Menschen, der das gelernt hat. Weißt du, die ganzen Irrlehren entstehen nur auf der einfachen Grundlage, man kann nicht warten. Die Entrückung muss jetzt stattfinden, noch zu meinen Lebzeiten womöglich. Probleme entstehen, wenn man nicht auf die Stunde Gottes wartet. Dann hat man sein Ismael im Haus. Oder wartet, bis die Stunde Gottes geschlagen hat, bis es soweit ist. Wohl dem, der wartet. Römer Kapitel 8, Vers 19. Wir warten auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Ich warte auch. Ich weiß auch noch nicht, wer alles dazugehört, zu der großen Familie des Herrn. Wir warten auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Wir müssen warten, bis die Zeit reif ist, bis die Natur hinarbeitet. Und Jakobus Kapitel 5, Vers 7 heißt es, wohl dem, oder der Bauer, von dem Bauer ist die Rede da, der wartet auf die köstliche Frucht der Erde. Interessant, nicht des Himmels, auf die köstliche Frucht der Erde, bis du ernten kannst, bis die Blüte zu Knospe geworden ist, also zu Fruchtansatz geworden ist und bis aus der Blüte eine Frucht geworden ist, bis die Frucht reif geworden ist. Alle unreifen Früchte sind bitter. Ich weiß nicht, ob du es schon entdeckt hast, aber versuchen wir unreife Banane zu essen oder unreifen Apfel zu essen, sauer, schmeckt nicht. Alle unreifen Früchte und deshalb hast du nicht so richtig Appetit auf den lieben Gott, weil du immer unreife Früchte pflückst und wartest nicht, bis die Erde diese köstliche Frucht gebracht hat. Wir sitzen wie auf heißen Kohlen und können nicht erwarten, sonst geht alles zu langsam. Jesus muss noch in meiner Generation kommen, heute noch womöglich. Jetzt noch werden wir uns hier versammelt haben. Aber wie heißt es in der Bibel? Wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Wir warten. Bist du immer noch beim Warten, in der Wartestellung? Du bist so schnell gerast, zu schnell gelaufen und deine Seele kommt nicht mit. Wenn man wartet, und ich sage euch eines, wenn du auf dem Zug wartest irgendwo oder auf einen Menschen wartest, auf eine Sache wartest, es kommt dir verdammt lang vor. Kommt die verdammt lang vor, kommt sie nicht runter. Oder wenn du wartest und das ist eine halbe Ewigkeit immer. Aber dieses Warten, das macht dich auch müde manchmal und schläfrig. Ich habe dieses Bild auch von den Jungfrauen hier, die Klugen und Törichten, beide wurden schläfrig, ausnahmslos. Also selbst die Klugen sind schläfrig geworden, selbst die Gläubigen sind schläfrig geworden auf dieses Warten, ständig Warten. Jesus sagt, wartet auf den Heiligen Geist, bis er kommt, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Weißt du, und wir versuchen Gott nachzuhelfen. Alle Geistestaufen, wo wir Menschen nachgeholfen haben, ich habe jemanden mal kennengelernt, sogar eine Pastorin, die hat gesagt, so streck mal die Zunge raus, die Zunge ein bisschen gewackelt und berührt und sagt, so, jetzt hast du den Heiligen Geist. Wie der Geist gibt, auszusprechen, ist ein großer Unterschied, ob ich das irgendwo lerne oder mir nachgeholfen wird oder ob der Geist Gottes mir das auszusprechen gibt. Das ist ein ganz großer Unterschied, ein himmelshoher Unterschied. Oder die Dienste, bis Gott mich dorthin bringt. Wenn ich mich selbst reindrängle, dann mache ich nur Schaden und zerschlag Porzellan. Warten, bis Gott mich hinkommt. Und wenn der mich dort haben will, dann kriegt er mich dort auch hin. Glaub mir das. Da können mich keine Elefanten zurückhalten. Niemand, wenn Gott mich irgendwo hinkriegen will. Aber wenn ich mich drängle, habe ich nur Probleme. Und das ist die Ursache, warum du so viele Probleme hast. Du wartest nicht auf die Stunde Gottes, bis Gott dich hinstellt und du sagst, Gott, wie bin ich hier gelandet? Wie bin ich hier angekommen? durch deine Gnade, durch deine Hilfe und durch deinen Beistand. Warten. Wer sich auf das Warten eingestellt hat, der kommt da nicht in Verlegenheit. Warten. Du bist jetzt gewarnt. Du musst warten, bis die Stunde Gottes für dich und dein Leben geschlagen hat. Und weißt du, wenn du krank bist, dann wartest du, wann wird es morgen? Wann geht wieder die Sonne auf? Wann kann ich wieder aufstehen? So wie der Wächter auf den Morgen wartet, so warten wir auf den Herrn auch. Wir warten. Tut mir leid, aber das ist die Situation. Und ich darf eines sagen, Gott verspätet sich nicht. Unser Warten wird sich belohnen und wir werden reich belohnt, wenn wir gewartet haben auf die Stunde Gottes. Die Leute können heutzutage nicht warten. Die können nicht warten, bis sie heiraten. Die gehen schon vorher ins Bett. Und dann wundern sich, wenn die Ehe nicht klappt. Die meisten Ehen werden nicht klappen, die so begonnen haben, wo man kann nachher auch nicht warten. Und man hat nachher auch keine Geduld mehr, wenn man vorher nicht Geduld hat. Und so wie wir die Weichen für unsere Ehe stellen und rein in die Ehe gehen, also dieses Warten, das ist heute Tabuthema für junge Leute, das ist Sünde fast, wenn man das sagt ihnen, ihr müsst warten, es ist Sünde, bist du altmodisch aus dem letzten und vorletzten oder vorletzten Jahrhundert irgendwo. Aber das Unglück in den meisten Ehen, warum die Ehen kaputt gehen, man hat nicht gewartet. Man hat sich als Billigware ausgegeben und all diesen Ramsch da, sich verramschen lassen. Man hat nicht gewartet, bis wirklich die Zeit reif war. Die Zeit des Wartens, eine Zeit der Sammlung, die Zeit der Verlobung, eine Zeit, wo man sich aufeinander konzentriert und du musst später im Leben noch viel mehr warten als das. Unser Warten wird sich lohnen. Wir werden innerlich vorbereitet, wir freuen uns und dann genießen wir das auch anders. In der Zeit des Wartens lernen wir viel, errichten sehr viel. Jesus hat 33 Jahre gewartet, bis er Messias wurde. Er ist nicht gleich losgeschossen. Im Koran heißt es, als kleines Baby hat er schon sogar im Schoß seiner Mutter Maria den Weisen geantwortet auf ihre Fragen. Für ihn wäre es kein Problem gewesen, als Baby zu sprechen in voller Sprache und sogar Persisch zu reden. Das wäre kein Problem, das hat er wahrscheinlich gemacht auch. Denn die waren so verblüfft, sogar der 12-jährige Jesus im Tempel war schon halber Prophet. Aber er hat gewartet, bis er 33 ist, bis er das Alter eines Priesters hat, als Priester zu dienen, bis er reif war. Vorher war er unreif, unmündig, unerfahren. Alles hat seine Zeit. Achte auf das Timing Gottes und dazu brauchst du sehr viel Geduld. Und weißt du, wann du besonders viel Geduld brauchst? Wenn Gott schweigt. Wenn nichts passiert. Da warten, wenn Gott still ist. Da sagen, Herr, ich warte, ich tue nichts, ich werde nichts Eigenes tun, ich werde auf dein Heil warten. Ich warte auf dein Heil. Und du hast eine Verheißung gegeben und Gott hat jedem von uns eine Verheißung gegeben. Wir haben Taschen voll mit Verheißungen. Ich denke nur an Simeon und Hannah, die haben eine Verheißung von Gott bekommen. Ihr werdet den Messias sehen. Ha, die sind alt geworden, diese beiden Knacker. In aller Liebe. Und als 80-Jähriger steht Simeon da betet und plötzlich sagt der Heilige Geist, regt ihn an und sagt, geh in den Tempel und jetzt ist deine Stunde gekommen. Und das ist, wie erkenne ich, wann Gottes Zeit ist? Entweder ich schaue auf den Himmel, die Sterne, Sonne, Mond und Sterne, achte auf die Gestirne, denn die sind zur Zeitbestimmung da, wann Saat und Ernte stattfindet. Das kommt aus alten Ägypten, aus den alten Kulturen, aus der Entwicklung des Menschen grundsätzlich. Man hat auf die geachtet, jetzt ist die Zeit zur Aussaat, jetzt sind die 7 Schläfer, jetzt ist dieses und was weiß ich, was alles passiert, jetzt diese paar Eisheiligen kommen jetzt und so weiter. Man hat auf die Zeichen geachtet. Und man wusste, das ist jetzt dran, wenn das passiert, dann kommt das Nächste. Oder man ist sensibel auf die Anregung des Heiligen Geistes wie Simeon und Hannah und kommt bei den Tempel. Aber bei beiden ist die Sensibilität, Weisheit und Erkenntnis als Voraussetzung. Jede Zeit braucht ihre Zeit, hat diese Gärtnersfrau geschrieben. Du kannst nichts hinwegnehmen noch hinzufügen, auch für dein Leben. Nichts lässt sich festhalten oder einfach überschlagen. Alles will ausgekostet werden und ausgehalten sein. Jede Zeit zieht eine andere nach sich. Wenn die Zeit vorbei ist, kommt Seniorenzeit, kommt Rentnerzeit. Und du denkst jetzt, wenn du Rentner bist, ich will gar nicht Rentner werden. Jemand kam zu mir und sagte, seitdem ich Rentner bin, bin ich ein Rentier. kannst du das, Opa, du kannst das und Opa macht das und so weiter, bin ich Rentier. Also da ist mir lieber diese Zeit noch. Verstehst du? Und wenn du in dieser Zeit bist, dann kostet die Zeit richtig aus. Und das Schlimme dabei ist, wir kosten die Zeiten nicht richtig aus. Die Zeit Gottes. Koste deine Kindheit richtig aus. Sag deinen Kindern, Kinder, koste die Kindheit richtig aus. Koste deine Jugendzeit richtig aus. Koste dein Middle Age richtig aus. Koste deine Berufszeit richtig aus. Nütze oder koste deine Ehezeit richtig aus. Welche Zeit auch immer sein mag, koste die Zeit richtig aus. Denn die kommt nicht mehr. Und wenn du Kinder in die Welt setzen willst, dann setze Kinder in die Welt, solange es noch Zeit ist. Wenn es nachher die Zeit vorbei ist, kannst du keine mehr setzen. Oder musst warten wie Abraham und Sarah auf ein Wunder, was nicht gibt. Nicht normal, wenn du es nicht brauchst. Weil du, die haben wahrscheinlich diese, weißt du, die waren so mit sich beschäftigt, noch in Sünde, in Chaldee und so weiter, dass sie gar keine Zeit haben. Die haben die Zeit verpasst. Deshalb musste Gott dieses über die Zeit wirken. Gott wirkt auch manchmal über die Zeit, dass er uns die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, erstattet. Das macht der liebe Gott auch noch. Das war bei Sarah und Abraham wahrscheinlich der Fall. Denn mit 75 ist er erst aus Ur in Chaldee ausgezogen. War auch nicht mehr der Jüngste. Weißt du, zuerst wollten sie keine Kinder und nachher konnten sie keine Kinder mehr kriegen. Das war also in Chaldea wahrscheinlich der Fall, in Ur in Chaldea. Und dann standen sie, aber Gott hat hier ihnen nachgeholfen und ihnen eine Verheißung gehabt, sagt, was unmöglich ist, das ist bei mir möglich. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auf die Zeit Gottes warten und aushalten. Jede Zeit zieht eine andere nach sich und jede Zeit birgt in sich eine neue Hoffnung. Jetzt kommt was anderes. Gott ist Mühlenmalen langsam, aber sehr fein. Gott arbeitet gründlich und sehr präzise. Gott hat sehr viel Zeit, was die meisten Christen nicht haben. Denn die sollen in 20 Minuten alles vorbei sein. Schnell Hand aufgelegt, ein Touch und dann, aber das ist alles nur Flop, ihr Lieben. Gott arbeitet gründlich. Gott arbeitet gründlich. Gott hat sehr viel Zeit. Gott hat nicht Torschlusspanik. Weißt du, wenn du nach Torschlusspanik handelst und nur schnell, also wenn ich jetzt nicht heirate, kriege ich keine Kinder mehr, bleibe ich ledig oder bleibe ich Mauerblümchen oder was sonst noch alles, vergiss das alles. Arbeite mit Gottes Zeit. Und bevor du was den Falschen heiratest, also falsche Entscheidungen triffst, falsche Wege gehst, lieber bleibst du Single und bleibst allein und tust gar nichts. Bevor du dich in dein Unglück stürzt, und wir stürzen uns immer in Unglück, wenn wir nicht mit Gott Schritt halten. Ob es dir passt oder nicht, tut mir leid. Es gilt auf alle Gebiete. Wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, und jetzt hör mir gut zu, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann steht auch deine Zeit in seinen Händen. Nicht nur dein Herz und deine Seele und dein Geist, sondern auch deine Zeit liegt in seinen Händen. Dann bestimmt er über deinen Auf- und Abstieg. Dann verwaltet er deine Zeit. Dann ist er Herr über deine Zeit. Dann ist er Herr über den Ablauf der Dinge. Dann hat er den Zeitplaner deines Lebens unter Kontrolle und stellt immer wieder neu ein. Wir haben da zwei liebe Schwestern in der Bibel, Martha und Maria. Und dann kommt die Martha doch zum Heiland. Herr, wärst du hier gewesen? Ich kann mir jetzt korpulente, orientalische Frau vorstellen. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Der Herr wäre gerne da gewesen, aber seine Zeit war nicht da, um da zu sein. Der hat sich nicht einmal beheilt. Der hat sogar, als er das hörte, sagte, der schläft, der gute Mann. Der Lazarus, dein Bruder, für den du so bemüht bist. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Der Herr verzögert manchmal und lässt uns hängen. Und wir kochen, mein Gott, warum wärst du hier? Wir beten doch alle, die ganze Gemeinde hat gebetet und er ist doch gestorben. Ich komme, um ihn aufzuwecken. Zu heilen, das hat der Heiland laufend gemacht. Laufend sind Kranke geheilt worden. Aber jemand, wo schon stinkt, aufzuwecken, das hat er noch nicht gemacht. Und er kam, um einen stinkenden, verwesten Lazarus aufzuwecken. Herr, wärst du hier gewesen? Wenn Gott manchmal so hinauszieht, die Sache, für dein und mein Leben, dann hat er was Besseres vor, was Größeres, was Gewaltigeres. Das ist meine persönliche Entdeckung. Und deshalb, ich hadere nicht mehr mit Gott. Ich habe es gemacht und ich mache manchmal auch noch zwischendurch, aber ich hadere nicht mehr mit Gott. Ich weiß, Gott hat was Besseres. Wenn er das mir jetzt nicht gibt, heute Morgen, oder das nicht passiert, gerade jetzt im Moment, dann muss ich warten, auch wenn ich mit den Nägeln kratze und mich festkralle und keinen Halt finde, an gar nichts mehr. Und aber er hat was Besseres. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wie habe ich das beim Daniel gelesen? Wohl dem, der wartet. Bemühe dich nicht mehr. Du siehst also, was die Frommen reden, die Charismatiker, die Pfingstler, was sie babbeln. Wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und jetzt, bemühe dich nicht mehr, Herr, der stinkt schon. Und der Herr bemüht sich erst recht jetzt um den stinkenden Lazarus. Bemühe dich jetzt. Mein Bruder wäre nicht gestorben. Jesus wollte sich nicht beeilen, ganz bewusst, weil er was Größeres geben wollte. Gott lehrt uns zu warten, bis wir reif sind, bis wir soweit sind. Manchmal, ich würde gerne so einen Nürnberger Trichter nehmen für manchen. Wisst ihr, was das so ist? So wie man Weihnachtsgänse füttert. Sollte man das nicht machen, dann sollte man keine Gans kaufen, die so gefüttert worden ist. Verstehst du? Aber so einen Nürnberger Trichter wenigstens. Wir müssen reif werden für die Wunder Gottes, für die Gnade Gottes, für das Erbarmen Gottes. Du musst reif werden für die Gaben des Heiligen Geistes. Der verlorene Sohn, der war nicht reif, zu Hause dem Vater zu dienen. Der hatte alles, was er brauchte, aber er musste zuerst mal verloren gehen, um reif zu werden, als ein Tagelöhner heimzukommen. Vater, mir reicht's. Ich habe alles verloren. Wir müssen reif werden durch Verluste. Und auch das gehört zum Reich Gottes, zur Ausbildung. Du musst so viel verlieren, bis du nichts mehr hast, und dann bist du für alles dankbar. Wir haben manchmal viel zu viel und deshalb können wir auch gar nicht Dankeschön sagen, weil wir viel zu viel haben. Uns schmeckt nichts mehr, uns passt nichts mehr, uns reizt nichts mehr. Warten auf die Stunde Gottes, bis wir soweit sind. Der verlorene Sohn, dem schmeckte alles. Wenn er, als er da am Schweinetrock war und nicht einmal davon kosten durfte und das ihm verwehrt wurde, dann schmeckt ihm zu Hause alles plötzlich. Er musste reif werden für die Belehrung, fürs Zuhören fürs und so weiter. Gott lehrt uns. Und du kannst Gott nicht weglaufen. Du kannst der Schule Gottes nicht weglaufen. Der lehrt dich auf seine Art und Weise und er lässt dich verletzen, er lässt dich verloren gehen, er lässt dir alles verplempern, er lässt alles vergeuden. Und du sagst, Herr, das kannst unmöglich du sein, das war alles der Teufel. Aber dann kommst du nach Hause und sagst, Papa, ich will nicht mehr weggehen, ich bleibe bei dir Tag und Nacht. Ich will dein Tagelöhner sein. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und ich darf dir eines sagen, dieser Plan liegt nicht in deiner Tasche. Das liegt in Gottes Tasche. Du bist Kind Gottes, er ist dein Herr. Dieser Plan ist bei ihm allein. Von diesem Plan weiß auch der Teufel nichts. Das darf ich dir sagen. So wie von Jesus Tag und Stunde weiß niemand, auch der Sohn nicht. Auch er, Jesus hat zu der Zeit, als er hier auf dieser Erde war, hat nichts gewusst. Er hat mit Moses und Elia besprochen auf die Zeit, wie es das ausgehen sollte. Der hat nichts gewusst. Aber als er merkte, die Zeit ist jetzt dran gekommen, jetzt wird es langsam Zeit, jetzt werden die Leute aufsässig, jetzt laufen die Leute schon weg und jetzt passiert das und das und so weiter, was bei den Jüngern passierte. Jetzt müsste die Zeit reif werden. Du erkennst an den, wenn es Knospen bekommt, jetzt kommt Frühling. Jetzt, wenn es ausschlägt und so weiter, es blüht und so weiter, jetzt weißt, aha, das wird ein Apfelbaum werden. Dann erkennst du so langsam an den Zeichen der Zeit. Erkennst du die Zeichen. Wir lesen immer in der Bibel, Zeichen und Wunder werden ihnen folgen. Wunder ist okay. Wunder muss ich dir nicht erklären. Wunder kannst du auch nicht verstehen, selbst wenn ich es erklären würde. Und wenn ich es erkläre, ist es kein Wunder mehr. Aber Zeichen. Denen, die da glauben, werden Zeichen folgen. Die merken plötzlich, oh, hier ist Gott anwesend. Hier wirkt Gott. Hier hat er mir was mitzuteilen. Hier will er mir was bringen. Hier will er mir was lehren. Hier soll ich was verstehen. Hier soll mir was gegeben werden. Und plötzlich merkst du, diese Zeichen, du solltest auf die Zeichen viel mehr achten, die in deinem Leben passieren. Und Gott, wenn du glaubst, es werden Zeichen am laufenden Band in deinem Leben passieren. Nicht nur Wunder. Wunder ist was anderes. Aber Zeichen werden dir folgen. Wenn du glaubst, werden die Zeichen folgen, du wirst plötzlich merken, oh, das ist jetzt die 9. Stunde, das ist jetzt die 11. Stunde, das ist jetzt die 12. Stunde. Du merkst dann, was die Uhr geschlagen hat, die Uhr Gottes, wie spät es auf der Welt eine Uhr Gottes ist. Noch etwas, geh mit Gott Schritt Alles dient zu deiner Entwicklung und Reifung. Bei Gott gibt es keine Abkürzungen. Tut mir leid, das muss ich euch sagen. Bei Gott gibt es, das haben wir diese Woche auch gehabt, keine Selbstbedienung. Und wenn du glaubst, du kannst es selbst bedienen und ein bisschen rumfummeln, verbrennst du dir die Finger und zahlst bitter und teuer. Gott hat alles unter Kontrolle, sogar deine Haare sind gezählt bei ihm. Er weiß über dein Leben bestens Bescheid, hat über alles Übersicht. Und jetzt heißt es, auf Gott warten. Nicht vorauseilen. Das Schlimmste in deinem Leben ist, Gott vorauszueilen. Und das ist das größte Problem der Charismatiker und Pfingstler. Immer schneller als der Heiland sein. Und dann von allen Seiten wird scharf geschossen. Gott wartet, bis der Teufel sein Pulver verschossen hat und dann geht er erst. Aber du rennst und geistliche Kriegsführung. Glory, Halleluja. Und dann wagst dich zu weit übers Fenster und dann wunderst dich, wenn du kippst und fällst und stürzt. Wie soll mit Gott warten? Hör, geh du mal. Und der Herr sagt, ich will dir vorangehen. Ich will dich leiten. Und ich muss nur schön hinter dem Heiland her. Und verstehe mir noch eines, in der Bibel steht es, wir sind mit Christus auf dem Triumphwagen. Du musst nur hinter dem Christus auf dem Wagen dich festhalten und mit Christus triumphieren. Er soll den Wagen steuern, er soll das alles unter Kontrolle haben. Einfach Gott erlauben. Und dich hinter Gott stellen, immer hinter Gott stellen, immer Gott vorlassen. Mach du das, Herr. Du hast mir das gewollt, mach das auch zu Ende. Fang es an und vollende es auch. Viele ruinieren sich selbst, indem sie sich unnötigen Stress machen und sich heiliger vorkommen wollen, als der liebe Gott selbst in seiner Heiligkeit. Wir führen ein siegreiches Leben, wenn wir immer hinter Gott hergehen. Wenn wir auf Gott warten, uns Zeit für Gott nehmen und erst dann handeln, wenn Gott uns grünes Licht gibt. Jetzt. Grünes Licht. Als ich in Indien war, ich war so verblüfft. 10 Kilometer, oder in Pakistan auch, 10 Kilometer von mir werden Leute erschossen, Pastoren, Prediger, Finger abgehackt, jemand und vieles andere mir. Und ich predige in Hindu-Viertel und die Leute, die Hindu-Mönche kommen raus und bekehren sich. Was ist passiert? Aber eines habe ich gemacht, ich habe auf Gottes Zeit geachtet, auf Gottes Wink geachtet und auf das geachtet, was Gott sagt und auch das getan, was Gott sagt. Und wenn du das tust, was Gott sagt, bist du immer im Timing. Ich werde nie vergessen, plötzlich machen Gottesdienst und gerade da, wo dieser Hindu-Tempel war, nebenan sehe ich diese Mönche, wie die mit Kerzen fummeln und Glöckchen da bimmeln und alles so machen. Und ich spüre die Salbung Gottes, habe gesagt, wartet mal, ich will heute was ganz anderes machen. Hat jemand eine große, die hatten so Essiggurken, so ein Kübel, also ja, eine kleine Tonne. Hat jemand irgendeinen Behälter? Und dann brachten sie mir so eine Tonne und dann sagte ich, so, jetzt heute will ich etwas machen. Heute nehme ich ein Opfer auf. Und zwar, wir wollen hier an dieser Stätte, unmöglich, in Hindu-Gebiet werden Christen kein Grundstück verkauft. Wir wollen hier an dieser Stätte einen Grundstein legen für eine christliche Kirche, für ein Prayer House, also Gebetsstätte. Also das ist neutral, das passiert ja nichts. Prayer House. Wir wollen hier Fundament legen für ein Prayer House, Gebetshaus. Und dann lass ich rumgehen und dann kommt das Geld zurück. Und dann gesagt, wir bezahlen alles selbst. Ich bezahle meine Fahrtkosten selbst, ich bezahle alles selbst. Meine Verpflegung, mein Mietwagen, alles, Hotel, bezahle ich alles selbst. Und so weiter. Und ich möchte jetzt das Geld diesem Pastor legen hier als Grundstein. Und Pastor, der Herr wird für dich sorgen, du sollst dir hier ein Prayer House bauen. Ich bin in der nächsten Stadt und predige, dann kommt jemand mit so einem Motorrad angefahren. Pastor, ich muss dir was sagen, ein Wunder ist passiert. Und weißt du, was das Wunder war? Er bringt ein Dokument aus diesem Hinduviertel, hat jemand, der war, muss in dem Gottesdienst gewesen sein oder gehört haben, hat dem Pastor, war beim Notar und hat vermacht ein Grundstück, da kann eine Bibelschule aufbauen, eine Kirche aufbauen und Pastorenwohnung noch aufbauen und so weiter. Und er kann schenken, als Hindu kann er schenken, aber er kann es nicht verkaufen. Und er schenkt es und das soll ein Prayer House, eine Prayerhalle werden. Wenn du im Timing Gottes bist, dann harmonisiert sich das alles, das ist alles harmonisch. Das greift ein Rädchen ins andere, du musst immer nur gucken, mit Gott Schritt zu halten. Als die Zeit erfüllt war, ist die Zeit erfüllt für deinen Dienst, für dein Leben, für deine Entwicklung. Immer auf Gott warten. Es gibt keine Abkürzungen. Und alles Gute braucht seine Zeit. Und ich habe noch eines gelernt in meinem Leben. Gott braucht keine Nachhilfe und schon meine gar nicht. Gott braucht keine Nachhilfe. So, jetzt stell dich mal hin. Weißt du, wir sind blöd und komisch. Jetzt probier mal ein paar Schritte. Wenn Gott dich heilt, ich bin überzeugt, du musst keine Schritte probieren, dann springst du wie Kaninchen. Amen. Lass mir das. Weißt du, dann lass uns mal probieren. Ein paar Schritte. Wir sind manchmal so doof. Gott vergebe uns. Probier. Was wir brauchen, ist die Gegenwart Gottes und das Timing. Wir haben hier einen Mann gehabt, der kommt auch ab und zu mal zu uns, wenn Heilungsgottesdienste sind. Ich schäme mich an diesem Kerl. Reinhard Bonke predigt und ruft die Menschen da auf diese PEC-Konferenz, Pfingst-Europa-Konferenz, ruft die Leute auf, steht auf, oder Kranke, und der steht auf, wandelt nach vorne, und dann lässt es sich, in der Veranstaltung steht er auf seine Beine und kam nicht in den Rollstuhl zurück. Und der fährt heute noch im Rollstuhl. Und manchmal taucht er auch bei uns auf, in unserer Veranstaltung, wenn Heilungsgottesdienste sind, besonders wenn Billy kommt. Weißt du, wenn Gott jemand heilt, Leute, dann machen wir keine Schau und kein Spektakel, wir sind geheilt. Wenn Gott jemand segnet, der ist gesegnet. Wenn Gott jemand stark macht, dann ist er stark in der Situation. Und wir sollten viel mehr mit Gott zusammenarbeiten, mit Gott Schritt halten. Und vielleicht ist manchmal manches nicht da und nicht reif und nicht wert und nicht würdig, dass das Wunder Gottes passiert. Es ist diskriminierend vielleicht und für jemanden verletzend, aber der muss noch länger warten. Der muss noch 3 Wochen warten, 3 Jahre oder 30 Jahre. Gott weiß, was in deinem Leben passieren muss und was alles geschehen muss. Wir sollen einfach auf Gottes Führung achten. Und wenn Gott wirkt, das kann schon passieren. Ich habe Gottesdienste erlebt, wo man gesagt hat, so, jetzt renn mal rum, steh auf und lauf. Da musst, wenn Gott segnet, wenn die Zeit reif ist, dann wirst du sogar im Bett das Wunder Gottes erleben. Im Bett. Ich habe euch hier diese Geschichte erzählt von McMühl, das ist bei Heilbronn. Ein Bruder, da war Heilungsgottesdienst und der Prediger, der war müde, wollte nicht mehr weiterbeten für die Leute, hat Schluss gemacht, hat gesagt, so wie unser Bruder diese Tage gemacht hat bis hier, und jetzt morgen kommt er wieder. Und er hat sich so weit hergeschleppt bis zum Heilungsgottesdienst und kam an und fast auf alle 4 gekrochen. Er wollte geheilt werden, und der Heilungsevangelist sagt, geh nach Hause, auf dem halben Weg wirst du geheilt werden. Jetzt. Und er schleppt sich nach Hause und schimpft und flucht und sagt, guck mal, das sind die Pastoren, Schmarotzer, und die wollen nur Geld haben und was weiß ich, was der, das hat er erzählt, was er alles sich so gedacht hat, was alles los ist. Und geschimpft und geschimpft. Und dann kommt er und kommt nicht mehr weiter, fällt im Graben und liegt dort. Er weiß nicht, wie lange er dort gelegen ist, aber er lag im Graben, das war nach Mitternacht. Hat so viel Mühe gekostet ihm damals, kein Zug ist gefahren mehr und nichts mehr, liegt im Graben. Und plötzlich hört er eine Stimme, steh auf und geh nach Hause. Und er steht auf und geht nach Hause und ist geheilt und hat keine Probleme mehr. Später, dann hat er gesagt, das ist merkwürdig. Und es war auf den Meter genau vom Gottesdienst bis zu seinem Haus genau der halbe Weg. Genau der halbe Weg. Aber gehorchen. Und zu warten, bis Gott dieses Wunder getan hat und nicht zu murren und sich aufzuregen. Alle Abkürzungen bringen uns nicht zum Ziel. Die Israeliten, die wollten da auch eine Abkürzung nehmen und die wollten da geradeaus ins gelobte Land. Gott sagte, nein, ihr kommt nicht rein, weil ihr nicht vorher mir nicht geglaubt habt, müsst auch nachher nicht mehr rein. Jetzt müssen wir mal 38 Jahre mal in der Wüste tippeln. 38 Jahre. Und dann haben sie gesagt, nein, Herr, jetzt, wir glauben, wir vertrauen dir, du wirst die Riesen schlagen. Und dann gehen sie, und was wurde? Die ganze Armee, die dort raufgezogen ist, ist vernichtet worden. Es zahlt sich nicht aus, wenn du dann auf eigenen Weg gehst, auf eigene Regie und so weiter. Du musst warten auf die Stunde Gottes. Alles hat seine Zeit, deine Vorbereitung. Du musst auf die Signale Gottes achten, auf die Bestätigung Gottes achten in deinem Leben. Du musst, was hat Gott jetzt vor? Die Schulung, die Zurüstung deines Lebens, die Zeit der Grundlegung, alles hat so seine Zeit. Und halte dich an Gott. Ich komme mit einem kleinen Bild zum Schluss. Und du sparst so viel Energie, wenn du dich an den Herrn hältst. Ich habe Wohnwagen gehabt und war im Urlaub, St. Peter-Ording war im Urlaub. Und ich schleppte einen Wohnwagen und ich wollte Benzin sparen. Damals war schon Benzin sehr teuer. Sondern wollte Benzin sparen. Und dann hat mir jemand einen dummen Gedanken in den Kopf gesetzt, du musst dich hinter einem Lastwagen klemmen und im Windkanal des Lastwagens fahren. Dann geht's gut und dann sparst du Energie. Und dann, tatsächlich, ich bin von oben von Hamburg bis fast nach Heilbronn, bin ich hinter einem Lastwagen hergefahren. Der hat versucht, mich abzuwimmeln. Wenn der auf dem Parkplatz fuhr, fuhr ich auch auf dem Parkplatz. Also ich ließ den nicht mehr los. Oder wenn ich den schon losgeworden bin, dann habe ich mir einen anderen wieder geschnappt und immer im Windkanal. Und ich habe gemerkt, du musst einen gewissen Abstand haben, aber dann immer im Windkanal des LKWs fahren. Ich will vielleicht gebe ich jemanden einen Tipp, wie man Benzin spart. Im Windkanal vom LKW fahren. So, da fuhr ich im Windkanal vom LKW. Für mich war das eine ganz große geistliche Lektion. Fahr im Windkanal des Heiligen Geistes. Fahr im Windkanal, fahr immer, dann sparst du so viel Aufregung, so viel Ärger. Der passt immer vorne auf, ich muss nur den Abstand immer schön halten. Und so weiter. Der passt auf und ich muss nur dem nachfahren und so weiter. Und ich habe mal ausgesucht, immer so einen LKW, wo Richtung das Ziel Richtung Süden fuhr und sowieso schon nach Heilbronn was transportieren musste. Und ich wusste, der muss nach Heilbronn, ja sowieso irgendwie. So im Windkanal des Heiligen Geistes. Fahrt im Windkanal des Heiligen Geistes. Und du wirst entspannt ankommen. Entspannt ankommen. Lass uns aufstehen, lass uns ins Gebet gehen und lass uns einfach auf Gott warten. Wohl dem, der warten kann. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns lehrst, auch heute Morgen zu warten auf deine Stunde, auf dein Heil, auf deine Offenbarung, auf deine Führung, auf deinen Wink, auf das grüne Licht von dir. Herr, nicht immer ist es unsere Zeit. Wir müssen auf dieses Kairos warten, diese göttliche Zeit, diese richtige Zeit. Herr, und wenn wir das im richtigen Moment das Richtige tun, dann lösen wir gewaltige Dinge aus in unserem Leben. Geschwister, Martin Luther wäre nie Martin Luther gewesen, wenn er nicht die Zeit abgepasst hätte. Er hat es gekocht, die Leute waren gegen Papst und Rom und allem Möglichen und so weiter. Und dann musste nur noch so Zettel da ankleben an die Tür und dann war schon Reformation ausgelöst. Weißt du, die Kaiser war nicht zufrieden. Weißt du, die Situation, die Zeit muss reif werden. Und auch seine Bibelübersetzung, vor Martin Luther gab es über 20 verschiedene Bibelübersetzungen. Er ist nicht der Erste, der die Bibel ins Deutsche übersetzt, vergiss es. So weiter. Aber das Timing hatte er. Das Timing hatte er. Wenn du das Timing in deinem Leben hast, dann musst du nur einen Zettel ankleben und schon läuft das Programm. Dann löst du eine Lawine aus, dieses Timing Gottes in deinem Leben. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Timing lehrst in diesem Moment, in diesem Augenblick, auf deine Uhr zu achten, nicht auf unsere Uhr. Und nach deinem Terminplaner, Herr, nach dem wollen wir leben. Gib mir Kraft und Gnade. Lass uns zusammen sagen, lieber Heiland, hilf mir, nach deinem Plan zu leben, auf deine Stunde zu achten. Mach mich sensibel für den Heiligen Geist. Und für die Umstände. Und dass ich auf die Zeichen achte, die in meinem Leben passieren. Ob das verschlossene Türen sind oder offene Türen. Herr, ich möchte auf deine Zeichen achten. Und du hast gesagt, die da glauben, denen werden Zeichen folgen. Amen. Wir bleiben stehen, wir singen einen Chorus. Und dann möchten wir zum Abendmahl übergehen. Roger, ich darf dich bitten. Du darfst